Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie uns hoffentlich die nächsten zwei vollen Stunden begleiten. Es geht los mit Molokko Forevermore. Das war viel Elektro, viel Molokko für einen Sonntagmittag. Ich hoffe, dass Sie ein bisschen durchgeschüttelt wurden, langsam wach werden oder immer noch wach sind. Herzlich willkommen nochmal zur Hörbar. Das hier ist mein Gast heute.
Hörbar Rust. Heute mit
Jördis Triebel, 37, Schauspielerin. Drei Schwestern hat sie, zwei Söhne und ein Riesentalent. Jördis Triebel ist 12, als die Mauer fällt und 17, als das erste Vorsprechen an der Ernst-Busch-Schauspielschule in Berlin misslingt. Bereits im Folgejahr klappt's und nach dem Studium geht Jördis für ein paar Jahre an verschiedene Theater. Gleich zu Beginn schon wird sie ausgezeichnet, wie auch für ihren ersten großen Film Emmas Glück mit Jürgen Vogel. Für Ein guter Sommer gab's den Grimme-Preis, für Westen im letzten Jahr verdient den Deutschen Filmpreis und für die Darstellung ihrer Rolle in KDD bekommt sie heute die Hörbar-Rust-Mozartkugel in Gold. Herzlich willkommen, Jördis Triebel an der Hörbar-Rust auf Radio 1.
Die hat sie aber noch nicht angerührt, jetzt zum ersten Mal in der Hand gehalten. Dabei liegt sie schon die ganze Zeit vor dir. Ja, herzlich willkommen nochmal.
Dankeschön.
Hättest du damals schon gelebt, heißt es, hättest du auch die Hauptrolle in Saturday Night Fever bekommen, da du ein wahnsinniges Tanztalent hast. Du hast ja, glaube ich, mit 8 oder 9 Jahren mal einen Tanzwettbewerb gewonnen, ne?
Tanzwettbewerb? Nee, es war im Ferienlager und weil ich die ganze Zeit nur am Tanzen war, ich war die Kleinste, gab es eine Urkunde als Tanzmaus, war eher ein Trostpreis.
Ach, Tanzmaus hieß dann auch so die Bezeichnung, ja?
Genau.
Man munkelt, also meine Informanten haben mir zugetragen, dass dein Vater nicht ganz unschuldig daran war. Der war, glaube ich, genau. Der hat dieses Ferienlager mit beaufsichtigt oder was?
Im Sommer, in der DDR war das ja so, dass die Ferienlager von den Betrieben veranstaltet wurden.
Ja.
Und mein Vater ist als Gruppenleiter immer mitgefahren und hat sich immer ganz tolle Spiele ausgedacht und ja, Abenteuer, die man halt mit Kindern machen kann, unter anderem eben auch Wettbewerbe und meistens war ich eben zu klein, weil ich war die Jüngste, die dann immer mitfahren durfte und weil ich eben nie irgendwas gewonnen habe, aber eben tanzwütig war, gab es dann die Urkunde als Tanzmaus.
Bist du denn zu Hause für dich jemand, der gerne sich Kopfhörer aufsetzt und durch die Wohnung tanzt, wenn er mal Zeit hat dafür, ja?
Mhm. Fast täglich, wenn die Kinder aus dem Haus sind.
Also tagsüber eher, nicht? Wenn's, also kann dir jemand reingucken?
Nee, Gott sei Dank nicht.
Aha, du bist geschützt. Mhm. Du kannst völlig hemmungslos.
Aber nicht nackt.
Wie komme ich denn da jetzt drauf? Und machst du das mit Kopfhörern oder drehst du richtig auf? Also bist du eine rücksichtsvolle oder rücksichtslose Nachbarin?
Je nachdem. Mal mit Kopfhörern, aber ich mache auch mal ohne. Je nachdem, meistens merke ich ja, ob jemand zu Hause ist oder nicht.
Also du hast ja eine sehr abwechslungsreiche, schöne Playlist mitgebracht, finde ich. Also sind sehr, 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 sehr unterschiedliche Songs drauf. Killing in the Name hören wir später noch. Rage Against the Machine. Das tagsüber laut zu hören könnte unter Umständen. Also das muss man laut hören, finde ich. Das ist ja kein Song, den man so nebenbei hört. Ist das Musik, nach der du tanzt? Oder ist es eher so Disco, Black Music?
Genau, eher sowas. Am liebsten Michael Jackson zum Beispiel. Mhm. Also hier, den Song, von dem du gerade gesprochen hast, den habe ich eher ausgewählt, weil der mich eigentlich zu jedem Dreh begleitet. Zu jeder Rolle mache ich mir immer so eine
Playlist.
Genau, so ein Album.
Ja.
Und der ist immer, wenn es halt in eine bestimmte emotionale Richtung geht, dann lädt er mich auf sozusagen.
Oh ja.
Und dann knalle ich mir den so rein und dann...
Dann habe ich für dich eine super Compilation. Ich habe nämlich vor einiger Zeit mal eine CD für mich gebrannt, die heißt Fuck This Fucking Fuck. Das, und da sind die härtesten, wütendsten und gitarrensten Lieder drauf. Ich bin jetzt nicht so ein Rockfan, aber es gibt einfach so unglaublich gute Stücke, die auch gleich wie so Bodyguards, die vorweggehen und schon mal den Weg freimachen in einem hohen Tempo. So
genau.
Und das ist ja auch dieser Song, der einen gleich so... Ach, eigentlich finde ich, wenn wir jetzt schon über den sprechen, dann sollten wir ihn auch vorziehen. Ich möchte nur den etwas zart beseiteteren Hörern unter Ihnen sagen, keine Angst, das wird auch milder, startet jetzt eben wilder mit Rage Against the Machine, aber Sie wissen ja jetzt ja auch, wofür dieses Lied steht, Killing in the Name of.
Killing in the Name of.
So. Boah, Mann, oder? Ja, Radio 1 ist hier. Ich weiß nicht, was Sie glauben, wo Sie sind. Radio 1, die Hörbar Rust, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Nicht immer ganz so kraftvoll, aber wir haben heute auch hier eine, oh Gott, geiler, schmieriger Übergang, eine so kraftvolle Schauspielerin hier sitzen. Hjördis Triebel, Sie kennen sie aus verschiedenen Film, Emmas Glück zum Beispiel oder aus Westen oder aus der, oh, mein Favorite, ja, wo ich dem ganzen Ensemble aber verfallen bin, muss ich sagen. Und den Drehbuchautoren und den Kameraleuten und den Schnittleuten und so. Ist KDD einfach. Kriminaldauerdienst, eine ganz hervorragende Serie, die von der es nur 3 Staffeln gab. Schon nach der 2. dachte man eigentlich, das war's. Da wurden schon so die Sendeplätze, hatte man das Gefühl, mit verbundenen Augen und Dartpfeilen irgendwie bestimmt. Und da gab es dann doch noch eine 3. Und da hast du, oh, pff, Mann, da habt ihr alle so toll gespielt. Adriana Altaras war neulich hier. Mhm. Die hat ja auch, da haben wir auch schon ein bisschen über KDD gesprochen. So. Frau Triebel, geboren 1977, ein junger Feger, wenn man so will, am 30. Oktober in damals noch Ost-Berlin. Der 30. Oktober, ein wichtiger Tag für Berlin, denn 2008 wurde der Flughafen Tempelhof geschlossen. Bist du noch jemals von Tempelhof geflogen irgendwohin?
Mhm. Ach, so jung bin ich auch nicht mehr.
Naja, bitte. Vor allem, du siehst aus wie Kim Wilde heute so ein bisschen.
Meine Haare,
ja,
die wollen heute nicht so.
Nee, super. Nein, nicht Kim Wilde schlecht, sondern Kim Wilde gut, ja. Und der Kajal und so, bin ein bisschen nicht. Also, es gab damals ja auch noch Flüge nach Hamburg zum Beispiel. Das weiß ich noch
von Tempelhof. Ich glaube, ich bin immer nach Köln geflogen, von Tempelhof.
Schöner Flughafen, naja. Gehst du manchmal aufs Tempelhofer Feld mit deinen Kindern? Drachensteigen? Das ist ja eine Interviewsendung, das geht ja so nicht weiter, dass ich das so sage und immer nur ja sage.
Ich finde das in Ordnung.
Das war jetzt einfach nur geraten. Ich hatte jetzt gehofft, dass du sagst, nee, Inliner, wir fahren da auf Inliner, nur nicht, wenn die Haubichtspitze brütet, weil dann muss man ja, glaube ich, vorsichtig sein und still da. Ne? Das sind ja so abgetrennte Bereiche, wo man nicht hin darf, weil dann so seltene Vögel und Grillen brüten. Die Schüler hast du noch nicht gesehen. Nee. Dann bist du immer querfeld eingelaufen, hast dich gewundert, warum du da ganz alleine bist.
Nee, meine Kinder stehen eher auf diese elektronischen Geräte, für die man unfassbar viel Geld bezahlen muss. Diese kleinen
Drohnen?
Autos.
Ach so, die Autos, noch nicht die Drohnen.
Also, weil doch, der Große kann schon, aber der Kleine noch mit diesem langsamen Auto. Ich will noch mal.
Also, ja. 3 und 6, muss man sagen, als ich dich eben fragte, wie alt sind deine Söhne? 3 und 6, aber bald 4 und 7. Das
war's. Bald aus dem Haus sozusagen.
Bald sind sie fertig, genau. So, und natürlich Hjördis Triebel, da klingt der Nachname auch gleich exotischer. Würdest du jetzt
mal... Exotisch?
Naja, also in Kombination, finde ich. Hjördis Triebel zusammen klingt exotisch. Würdest du jetzt Maria Triebel heißen, würde ich sagen Süddeutsch oder so. Aber Hjördis Triebel, das klingt wie eine isländische Ode.
Aha.
Und es ist auch, glaube ich, ein isländischer Vorname, oder?
Also ich weiß, dass er aus Schweden kommt, schwedische Mythologie. Die Göttin des Schwertes, ich habe es mal nachgeschlagen, Namenswörterbuch. Gibt auch keine Geschichte dazu, außer ein Namenswörterbuch.
Ja, die Göttin des Schwertes, schade. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es isländischen Ursprungs ist, dieser Name. Denn sonst hätte ich mir diese Recherche, die jetzt kommt, sparen können. Es gibt ja auch nicht so viele Isländer. Aber in Island werden so Personenverzeichnisse zum Beispiel, sowas wie Telefonbücher oder so Register, nach Vornamen sortiert. Also da geht es nicht um die Nachnamen, da würdest du also bei J stehen. Und wenn es verschiedene Hjördisse gäbe, dann würde dein Beruf da unter Umständen an zweiter Stelle stehen zur Orientierung. Interessant, oder?
Mhm.
Nicht so interessant?
Doch. Ich wollte nur hinzufügen, dass Hjördis im Original eigentlich mit H geschrieben, mit HJ.
Hjördis.
Mhm.
Dann klingt es auch wieder isländischer, finde ich. Hjördis. Ich habe mich bei den isländischen Namen, und danach soll auch Schluss sein damit, noch mal ein bisschen umgeguckt. Denn auch die schwangeren Berlinerinnen sind ja oft auf der Suche nach, also Annalena oder Anna-Maria und Sophia, das ist so alles geschenkt. Wie können wir unsere Kinder jetzt nennen, sodass nicht jedes andere Kind auch so heißt? Flocki?
Flocki.
Flocki ist noch so ein isländischer Vorname für einen Jungen. Flocki heißt übersetzt der mit dem struppigen Schopf. Fridjof kennt man. Und das heißt interessanterweise der friedliche Dieb.
Aber will man sein Kind so nennen?
Fridjof?
Na, friedlicher Dieb.
Wenn man weiß, was es ist, dann wahrscheinlich nicht mehr. Und Jorun möchte man auch nicht heißen, das zum Abschluss, denn das heißt, die den Hengst liebt. Das hat gleich so ein bisschen was, bäh. Du hast Pankow mitgebracht und ich denke mal, dass das für deine Kindheit und Jugend steht. Ilse Bilse, oder warum hast du dieses Lied ausgesucht?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass diese Liste mich wirklich fertig gemacht hat.
Warum?
Weil ich habe erst mal so angefangen, dass ich jedes Lied, was mir was bedeutet, wo ich das Gefühl habe, ich kann was dazu erzählen oder es macht was mit mir, es gehört zu meiner eigenen Geschichte, auf eine Liste gemacht habe. Und als ich dann mal geguckt habe, wie lang diese Liste war, war sie über 4 Stunden lang. Habe ich gedacht, okay, das geht jetzt nicht. Jetzt muss ich irgendwie sortieren. Und dann habe ich gedacht, okay, was will sie? Will sie Lieder aus meiner eigenen Geschichte, so, also von Kindheit bis heute. Und es gibt einfach so viele Phasen, so viele Lieder, über bestimmte Lieder, die mir wahnsinnig viel bedeuten, habe ich gedacht, ist mir vielleicht dann doch zu intim. Ich weiß ja nicht, wie ich an dem Tag drauf bin. Vielleicht will ich dann nicht drüber sprechen. Vielleicht bin ich einfach nicht so in der Stimmung. So, jedenfalls habe ich angefangen, also kam so eins zum anderen. Es hat mich wirklich Nächte gekostet. Ja. Aber es war irgendwie auch gut, weil es war wie in alten Kisten wühlen oder in meinen Tagebücher wühlen, wo ich das Gefühl hatte, kommen einfach so viele Sachen hoch. Und Ilse Bilse zum Beispiel, den habe ich schon ewig nicht mehr gehört, den Song, aber ich war auf vielen Konzerten, als ich Kind war.
Von Pankow.
Und ich war an den Gitarristen total verknallt, Jürgen Ehle. Ich habe den sogar mal bei einer Konzertpause zu meiner Mutter geschleift, obwohl ich den gar nicht kannte. Ja, ich wollte, dass die sich unterhalten und dass ich ihm irgendwie nah bin. Und beiden war das wahnsinnig unangenehm.
Wie bist du denn begegnet? Bist du auf die Bühne oder bist du danach
Backstage? Nee, das war eine Pause, genau. Die standen da irgendwie rum und dann bin ich zu ihm und habe gesagt, komm mal kurz mit.
Meine Mami möchte dich kennenlernen.
Ja, meine Mutter wusste auch nichts davon, dann standen sie halt so sich gegenüber und wussten nicht, was sie sagen sollten und ich war einfach nur glücklich. Ja, und das war mein Lieblingssong, als ich Kind war.
Das ist doch eine schöne Geschichte. Vielen Dank. Gerne. Ilse Bilse, Pankow.
Radio 1. Hörbar Rust.
Willkommen zur zweiten halben Stunde der Hörbar. Heute mit der Schauspielerin Jördis Triebel und jetzt mit Carla Bruni, Le plus beau du quartier.
Regardez-moi. Je suis le plus beau du quartier.
Radio 1, die Hörbar Rust, immer Sonntag zwischen 14 und 16 Uhr. hörbar@radio1.de. lautet unsere E-Mail-Adresse, falls Sie uns mal schreiben wollen. Zu Gast ist heute die Schauspielerin Jördis Triebel. 4 Schwestern seid ihr. Du hast eine ältere Schwester, glaube ich, mit der du aufgewachsen bist. Mhm. Und die anderen beiden sind, glaube ich, sehr viel jünger, ne? Mhm. Wie viel jünger?
Wir sind Anfang 20, Anfang Mitte 20.
Okay, also seid ihr so 10, 12, 12 Jahre, wahrscheinlich 15 Jahre aus dem
Genau, aber mein Vater hat nochmal geheiratet. Ja. Und daher sind die woanders groß geworden.
Und die Schwester, die das Vergnügen hatte, mit dir aufzuwachsen.
Vergnügen? Ich glaube, ich würde sie anders beschreiben. Aber
warum?
Wir haben uns nicht besonders gut verstanden. Erstens, weil wir sehr unterschiedlich sind. Und ich glaube, weil ich ihr gegenüber nicht so eine nette Schwester war.
Wie weit seid ihr auseinander?
Fast 5 Jahre.
Ah ja.
Und sie war immer vernünftiger, ruhiger. Und ich war immer sehr wild und ich glaube, ich war oft ziemlich gemein zu ihr. Ich entschuldige mich hier auch nochmal.
Ist euer Verhältnis denn jetzt, hat sich das alles entspannt?
Weil ja, wir mögen uns, aber haben nicht so viel miteinander zu tun, weil unsere Leben so unterschiedlich sind. Und wir wohnen zwar beide in Berlin, aber sie halt am Rand von Berlin und wir sehen uns leider nicht so oft.
Nee, mit Leuten, die am Rand von Berlin leben, hat man einfach auch nichts zu tun.
Will man auch nicht.
Und ist ihr früher aufgedrückt worden? So, und du passt mal heute auf die Jördis auf? Ja. Also hat es auch damit was zu tun, dass man so dachte, oh, jetzt muss ich die mitschleifen. Und 5 Jahre ist ja schon, das ist ja schon ein ganz schöner Unterschied, ne?
Ja, also es gibt einige Geschichten zu erzählen. Also zum Beispiel, meine Eltern sind ausgegangen und wir waren beide alleine zu Hause und sie hat geschlafen und ich bin, glaube ich, 2-mal ausgebüxt, da war ich noch relativ klein. Einmal bin ich in unseren Fahrstuhl gestiegen mit meinen ganzen Spielsachen und habe da gespielt, bis meine Eltern nach Hause kamen. Das andere Mal bin ich einfach spazieren gegangen im Nachthemd, draußen im Schnee, und habe mich dann ein Nachbar zurückgebracht. Und meine Schwester hat dann immer Ärger bekommen, dass sie nicht aufgepasst hat. Und ein anderes Mal habe ich unser Meerschweinchen mit, da war ich wirklich noch klein. Ja.
Was heißt denn klein für dich?
Na, so klein, dass ich mich selber nicht mehr daran erinnern kann, dass ich das Meerschweinchen, wie man es erzählt, mit Holzklötzen beworfen habe, aber in der Absicht, dass das Meerschweinchen sie mir wieder zurückwirft. Hat es aber nicht. Und irgendwann...
Hat es nicht mehr gezappelt? Hat es sich nicht mehr bewegt?
Genau. Und meine Schwester hat Ärger bekommen, dass sie nicht aufgepasst hat. Also vielleicht doch gibt es Gründe, dass sie...
Satansbraten, möchte man sagen.
Ich wollte nur spielen.
Gut, dann kriegen wir jetzt erstmal Mails vom Tierschutzverein wahrscheinlich. Ja. Und jetzt auch gleich noch von der Ethikkommission, wenn ich sage, dass du in 80 Jahren wieder im Nachthemd nachts durch den Schnee laufen wirst wahrscheinlich.
Dann bringt mich wahrscheinlich keiner mehr zurück.
Bestimmte Dinge wiederholen sich im Leben einfach. Oh Gott, oh Gott. Deine Mutter war Requisiteurin beim Theater der Freundschaft, so hieß es.
Heißt dann. Immer wahr. Sie ärgert sich immer
ist
über das...
immer noch?
Nee, sie ärgert sich über das wahr, weil es immer sich anhört, als wäre sie schon tot. Sie arbeitet jetzt an der Neuköllner Oper und ist Abendspielleiterin. Also damals, als ich klein war, war sie Requisiteurin am Theater der Freundschaft.
Und im Gegensatz zu Anna-Maria Mühe, die auch neulich hier war und die ja auch im Grunde ein Kind des in einer künstlerischen Familie aufwuchs und auch wirklich noch mit Schauspielern, die aber nicht so oft im Theater war, so hinter den Kulissen, warst du es schon. Mhm. Ne? Wie sah das aus? Nach der Schule gleich hin oder?
Ich weiß, ich glaube, sie hat da schon gearbeitet, noch bevor ich zur Schule bin. Aber genau, genau weiß ich das gar nicht mehr. Ich erinnere mich mehr an das Theater als an meine Schulzeit, ehrlich gesagt. Ich war einfach bei den Proben, war ich immer mit dabei.
Du hast ja auch Texte, glaube ich, selbst gelernt und konntest sie so mitsprechen und wurdest irgendwann auch mal als Kind für eine Kinderrolle zum Vorsprechen von einem Regisseur gebeten.
Na, es war so, dass es gab eine Platte, die habe ich auch noch zu Hause, heißt Die Katze, die konnte ich auswendig. Und dann wurde das Stück dort inszeniert, Die Katze von Hermann Risse. Und ich saß im Zuschauerraum und habe die ganzen Texte mal mitgesprochen. Hat er gesagt, was, du kannst den Text? Und dann gibt es eine Rolle, da heißt Das Kind, glaube ich. Und dann meinte er, dann komm noch hoch, dann mach du doch mal. Und als ich dann auf die Bühne gegangen bin, habe ich mich nicht getraut. Und so war es auch, ich habe meine Mutter immer gebeten, dass sie mit mir zu Kindercastings geht, weil ich unbedingt, also schon immer Schauspielerin werden wollte. Und immer, wenn ich dann bei den Castings war und allein schon meinen Namen sagen sollte, bekam ich keinen Ton raus, weil ich einfach so aufgeregt war. Deshalb ist da nichts draus geworden.
Das hat, glaube ich, also oder ich was heißt ich, glaube ich, aber du hast es mal in einem Interview auch schon erwähnt, dass sich das auch relativ lange fortgesetzt hat. Ne? Also dass es sich ein paar Mal wiederholt hat. Interessant, dass du dann trotzdem noch an diesen Wunsch geglaubt hast, ja, auf einer Bühne vor Leuten zu stehen und das dann zu machen. Also dass sich dieser Glaube daran überhaupt gar nicht verlassen hat.
Ja, aber die Überwindung ist immer da.
Aber nicht immer noch.
Doch.
Wenn du Theater spielst.
Ja.
Ja?
Ja. Auch wenn ich drehe. Aber das zu überwinden, ist ja wahrscheinlich gerade, was den Reiz so ausmacht.
Du bist
jetzt bist du platt.
Ne? Ja, bin ich wirklich platt, weil ich in deinem Spiel so viel lese und sehe. Ja, vielleicht kommt das von diesem Sektkorken-Effekt, kann ja sein. Mhm. Möglich, dass dich das befeuert, wobei ich glaube, dass es das nicht allein sein kann. Aber was ist das denn, die Angst vor der eigenen Unzulänglichkeit oder vor einem Blackout oder dass du jemandem nicht genügen könntest, dem Regisseur in dem Fall, dem Zuschauer?
Ich glaube, früher hatte das mit meinem eigenen Anspruch zu tun. Dass ich immer so konkrete Vorstellungen hatte, wie ich etwas darstellen möchte. Und das ist eigentlich heute immer noch so, dass ich dem, wo ich eigentlich hin will, nicht genüge und heute aber akzeptiere, dass ich das auch gar nicht kann und dass es darum auch gar nicht geht.
Und ist es dann eine Projektion deiner selbst oder stellst du dir vor, wie jemand, nicht du, sondern wie jemand diese Rolle spielen würde?
Nee, ich.
Du?
Ja.
Also du siehst dich schon und versuchst das dann selbst zu erreichen und glaubst aber, dass du da nie ganz reinkommst.
Ich glaube, dass ich sehe es nicht vor mir, es ist eher, dass ich das vielleicht, dass es eine Empfindung ist. Es ist schwer zu beschreiben.
Aber vielleicht ist das auch gut, dieser Druck. Du bist ja auch sehr früh ausgezeichnet worden. Ich springe jetzt mal ein bisschen nach vorne. Du bist in Bremen ans Theater gekommen und schon im ersten Jahr, in dem du da warst, oder nach einem Jahr, hast du einen ganz angesehenen Förderpreis bekommen dort. Und das ist ja auch für jemanden, der gerade erst anfängt, natürlich toll im ersten Moment, kann ich mir vorstellen.
Ja, für mich war es eine Überforderung.
Der Druck, der Erwartungsdruck. Was denn Icke? Ja, sollst du zweimal
schlimm, ne? Ja. Das war die Überschrift. Aber es war wirklich so. Das konnte ich nicht fassen. Ich weiß auch nicht, das ist so ein grundsätzliches Thema bei mir, zum Beispiel auch Interviews zu führen, ja, oder eine Person der Öffentlichkeit zu sein. Also ich mache diesen Beruf, glaube ich, aus rein egoistischen Gründen, weil ich da was suche, weil ich da was rausfinden will, mich da irgendwie reinwühlen will. Und natürlich setzt mich das, oder jetzt nicht mehr so, aber früher hat mich das extrem unter Druck gesetzt, dem ausgesetzt zu sein von der Kritik oder der Bewertung von außen.
Mhm. Wobei es ja nie ausbleibt. Selbst wenn du eine Scheibe Wurst kaufen gehst, kann es sein, dass du in irgendeiner Weise von irgendjemandem bewertet oder beurteilt wirst oder eingeschätzt in einem kurzen Gespräch, was weiß ich. Also man ist ja ständig die Projektionsfläche eines anderen Menschen.
Ja, aber im Privaten habe ich das Gefühl, kann ich mich oft, naja, das stimmt gar nicht. In der Rolle kann ich mich auch schützen, weil ich habe ja auch einen Regisseur, es ist das Stück, es ist die Rolle und so.
Also ich war auch sehr erstaunt und deswegen kann ich ja jetzt auch sagen, warum ich in der ersten halben Stunde so viel geredet habe. Nicht, weil ich so unprofessionell rüberkommen möchte. Es hat mich schon sehr erstaunt, dass du sagtest, du seist nervös, weil ich, das hast du mir vor der Sendung gesagt. Und das hätte ich überhaupt nicht gedacht, mal abgesehen davon, dass diese Sendung ja hier wirklich so ein Unterhaltungsformat ist. Du wirkst total ruhig. Also man innerlich. Könnte das auch als Gleichgültigkeit deuten und bist innerlich offenbar doch...
In mir tobt es wie ein Vulkan.
Aber jetzt ist gut, oder? Jetzt
noch nicht so richtig, warm. Aber ich bin
aber
jetzt auf dem Weg.
Okay, ja. Gut. Dann behelfen wir uns doch mit der nächsten Musik von Eartha Kitt. I Want to Be Evil.
Mhm. Soll ich dazu noch was erklären?
Wenn du das tun würdest?
Wie gesagt, die Liste war ja für mich nicht ganz so einfach und Eartha Kitt habe ich ausgewählt, weil die Idole meiner Kindheit und anfänglichen Jugend waren Ella Fitzgerald, Billie Holiday und Eartha Kitt. Und da habe ich einfach gesucht, welches Lied, auf welches Lied ich Lust hätte.
I've posed for pictures with ivory soap. I've petted stray dogs and shied clear of dope.
Die Schauspielerin Jördis Triebel ist heute hier zu Gast. Du hast vorhin erwähnt, dass du Tagebuch geschrieben hast. Ich glaube, seit du 9 bist, kommt das hin? Mhm. Und ist dir das geschenkt worden oder hast du es dir selbst gekauft?
Nee, es kam daher, dass ich das Tagebuch der Anne Frank gelesen habe und gedacht habe, das mache ich auch. Und am Anfang hieß mein Tagebuch auch Kitty, wie das von Anne Frank. Und da steht, mein erstes Tagebuch, da steht dann wirklich, hallo liebes Tagebuch, mein Name ist Jördis Triebel, meine Schwester heißt Sandra Triebel, meine Mutter, ich bin geboren am, meine Schwester ist geboren am. So geht das dann weiter. Ich wohne, mein Freund heißt.
Ihr wolltet so einander vorstellen sozusagen.
Genau.
Ja?
Aber seitdem, also außer Phasen, wo ich mal gar nicht geschrieben habe, habe ich eigentlich immer Tagebuch geschrieben und das fast täglich. Also ich habe kistenweise Tagebücher zu Hause. Kistenweise.
Machst du das heute noch?
Mhm.
Aber nicht so regelmäßig wahrscheinlich, oder?
Doch, ich nehme mir vor, jeden Tag mindestens 3 Seiten zu schreiben.
Wow! Mhm. Und das kriegst du auch hin meistens?
Mhm. Das stehe ich extra früher auf.
Hat das schon mal jemand gefunden und gelesen? Deines Wissens nach?
Weiß ich nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass es so interessant ist, ehrlich gesagt. Es ist ja nur so, dass das alles einfach mal so rauskommt, was da so im Kopf drin ist.
Ja, ich glaube, dass wenn man einen Lebenspartner hat oder eine Affäre oder was auch immer, jemanden, der latent eifersüchtig ist, dann ist man davor sicherlich nicht gefeit, dass man diesen Gedanken schon mal zulassen könnte. Weiß ich nicht. Also ohne jetzt ein besonders misstrauischer Mensch zu sein, aber...
Aber für mich weiß ich gar nicht, ob das für mich so was Intimes ist. Wäre mir, glaube ich, auch egal. Vielleicht wäre es mir nicht egal, wer jetzt diese Bücher liest.
Und hast du so eine Phase gehabt, in der du dein Tagebuch so geschrieben hast, als wenn es andere lesen würden? Oder warst du immer ganz ehrlich? Also jetzt mal abgesehen von den ersten Seiten, in denen du geschrieben hast, wer du bist und mit wem du befreundet bist und so.
Muss ich mal drüber nachdenken.
Weil gerade wenn man so inspiriert ist, du bist jetzt durch das Tagebuch der Anne Frank, das ist ja ein großes Erbe, dass Kitty da antreten musste. So, also wenn dich das so beeindruckt hat, was Anne Frank da gemacht hat, dann ist das ja mehr als so ein Geplänkel gewesen, womit du angefangen hast. Dann ist dieses Medium für dich ja offenbar mehr gewesen.
Ja, ich meine, ich habe früh erkannt, dass ich nicht die schriftstellerischen Qualitäten von Anne Frank besitze. Also es war mir sehr schnell klar. Ich habe es jahrelang, habe ich immer versucht und ich glaube, die ersten Sätze waren immer, tut mir wirklich leid, dass ich nicht so interessante Sachen schreiben mag, aber ich schreibe einfach, weil es einfach raus muss.
Einer deiner Freunde damals war Christian Schwocho, der Regisseur, der auch den Turm gemacht hat, mhm, und Novemberkind, mhm, und Westen. Mhm. Und ihr habt damals im Prenzlauer Berg schon miteinander gespielt. Bis er irgendwann erst, glaube ich, nach Hannover gezogen, mhm, ne, sehr früh.
Ja, wir haben zusammen Pantomimunterricht gehabt und manchmal auch geschwänzt, weil unsere große Leidenschaft war der kleine Vampir. Die haben wir mal ausgetauscht, die Bücher. Und ich war oft bei ihm zu Hause. Und ich glaube, ich war sogar ein bisschen verliebt in ihn, aber wir haben nie geknutscht oder so. Und irgendwann ist er dann im Westen und ich habe halt gedacht, ich sehe ihn nie wieder und habe ihm meine Angel geschenkt. Die hat er auch heute noch, sagt er. Und dann haben wir uns wieder getroffen, als ich in Bremen am Theater war und er da einen Schauspieler getroffen hatte. Er hat damals studiert in Ludwigsburg, Regie. Und zufällig hat er, glaube ich, in seiner Hochschule hat er geguckt, was es für Castingbänder gibt. Und da hat er mich entdeckt und den kenne ich doch. Die ist jetzt Schauspielerin, ich will Regisseur werden. Und bei Westen konnte man dann endlich zusammenarbeiten.
Oh, dafür bist du ja auch echt ausgezeichnet worden. Mhm. Toller Film. Publikum und Kritik waren sich da auch sehr, sehr einig. Eine Angel? War das ein bewusstes Abschiedsgeschenk? So, du gehst jetzt, hier hast du meine Angel? Oder hast du gedacht, ich angel sowieso nicht mehr? Ich finde es auch blöd, die Fische immer auszunehmen und totzuschlagen vorher und die Würmer aufzu...
Das ist eine gute Frage. Ich weiß es gar nicht mehr, ob er vielleicht öfters angeln war und ich habe sie nie benutzt und ich habe gedacht, er kann damit was anfangen und denkt dann immer an mich. Keine Ahnung.
Mhm. Christian, müssen wir mal herausfinden. Das letzte Lied, das du mitgebracht hast in dieser ersten Stunde der Hörbar, heißt Ta Douleur, dein Schmerz, Camille.
Ja. Ich setze mein Wasser ab. Camille. ich habe ja vorhin gesagt, eigentlich hätte auf dieser Liste so viel Hunger sein müssen, ja, weil ich sie sehr bewundere, aber ich konnte mich für kein Lied entscheiden, weil ich einfach alle toll finde. Und Camille ist auch eine Sängerin und Komponistin, die ich wahnsinnig bewundere oder bewundert habe. Ich habe schon lange nichts mehr von ihr gehört. Da finde ich, ist eine Parallelität zwischen ihr und Sophie Hunger, weil die beide auch einen großen Humor haben in dem, was sie tun. Mhm. Und Camille finde ich einfach so Wahnsinn, weil sie ja alles selber macht, alles loopt. Also jedes Geräusch von ihrem Song, das ist sie selber mit ihrem Körper, mit ihrer Stimme. Und diese Platte, Le Fil heißt die, zieht sich, glaube ich, mit dem Ton A komplett durch. Und jeder Song arbeitet halt mit diesem Anfangston und sie macht alles über den Körper, also macht die Beats mit ihrer Brust, auf ihren Schenkeln und mit den Händen und ich finde das einfach Wahnsinn, was sie macht.
Hast du ein Musikinstrument gelernt?
Leider nicht, ich singe. Also ich hatte eine Gesangsausbildung.
Wir hören dich auch in der zweiten Stunde noch, darauf kann man ja mal hinweisen.
Ja, aber das,
ne?
da ist nicht so wirklich Gesang. Also, ja. Aber ich bringe mir gerade Klavier bei. Ich habe seit neuestem ein Klavier zu Hause und bringe es mir bei und möchte Klavierstunden nehmen. Das möchte ich gerne lernen, um mich selber begleiten zu können.
Also Noten beherrschst du?
Nee. Nee. Aber man kann auch Klavier lernen ohne Noten. Man muss dann halt nur ein gutes Gedächtnis haben, um sich das alles zu merken, was man da gelernt hat.
Ich glaube, wenn man schon anfängt mit sowas, sollte man, das ist wie die Grammatik wahrscheinlich. Mhm. Ich habe mich da immer vorgedrückt und habe es dann auch später wirklich bereut. Weil das ist doch, muss doch toll sein. Du kriegst von irgendjemandem so einen Zettel in die Hand gedrückt und gehst dann mal kurz mit deinen Augen drüber, legst den ab und fängst an zu spielen. Wie super, oder? Mhm. Wie toll. Mhm. Jördes Lernnoten.
Okay, gut, mache ich.
Ja?
Ja.
Gut, wir hören uns gleich wieder.
Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute die Schauspielerin Jördes Triebel, die an einer Hunde- und Katzenhaarallergie leidet, sich aber gerade desensibilisieren will und auch muss, weil der Hund um dich herum streicht, mhm, und deine Aufmerksamkeit.
Aber ich merke noch nichts.
Nee? Gut. Mhm. Eine Stunde haben wir noch vor uns, solange hält es auch noch aus, ja?
Ja, ja, alles gut.
Gut. Die zweite Stunde der Hörbar beginnt mit Truth Hurts Tired.
Hello.
What's up, girl? What's wrong?
Girl, we gotta find some time to hook up and I'll tell you.
Radio 1, die Hörbarus, die zweite Stunde mit der Schauspielerin Jördes Triebel, die sich nach eigenem Bekunden langsam entspannt, ziemlich früh auch ihre Schuhe ausgezogen hat, was völlig in Ordnung ist, aber ich frage mich, gehört sie zu den Menschen, die man besucht und die dann auch gebeten werden, ihre Schuhe auszuziehen?
Natürlich.
Wirklich?
Nein, nein.
Nee. Ja, gibt es ja viele Menschen, die darauf Wert legen. Wie reagierst du darauf als Gast? Sagst nichts, machst es. Wie? Wenn du kommst jetzt zu jemandem zum Essen und er sagt, sag mal, könntest du bitte die Schuhe ausziehen?
Ja, mache ich das.
Machst du das sofort, ne?
Ich finde es eh gemütlicher ohne Schuhe. Mhm.
Also du bist ein Gast, der das jetzt nicht nur in der Sendung macht, sondern wenn du zu Leuten zu Besuch kommst, dann ziehst du die Schuhe auch aus.
Ja. Hast du gedacht, ich bin so gut erzogen, dass ich meine Schuhe jetzt ausziehe, weil ich mich hier in das Studio setze? Nee, es hat eher damit zu tun, dass ich mich in eine entspannte Sitzposition geben wollte. Mich nicht so. Zum Beispiel, wenn ich synchron mache, ziehe ich auch immer meine Schuhe aus.
Mhm. Und machst du deine Jeans dann auch auf?
Nee, weil ich werde ja gesehen. Das mache ich dann nicht.
Und wenn du zu Hause bist und isst und den Fernseher anhast, falls das mal vorkommt, machst du dann deine Jeans auf?
Dann ziehe ich mir vorher eine Jogginghose an.
Ah, ja, klar, ey. Was ist das für eine doofe Frage?
Ich habe auch überlegt, komme ich heute mit Jogginghose, weil eigentlich war mir danach, obwohl es Radio ist. Aber
das
ich
ist das
mich
Gute
doch,
bei Radio, ja.
Aber ich habe mich doch ein bisschen zurecht gemacht.
Ich finde, du hast dich sehr zurecht gemacht.
Danke
sehr schick.
Sehr.
Also so genau die Balance zwischen lässig und
Kim Wilde.
Und Kim Wilde, wirklich. Ich mache gleich mal ein Foto, nur für mich. Und vielleicht stelle ich das auch auf unsere Homepage. Die Vorbereitung auf diese Sendung hat mir ein wundervolles Geschenk gemacht. Und ich hoffe, dass Sie, liebe Hörer, nicht zu klug sind und das nicht auch alle schon kennen. Einige von Ihnen wahrscheinlich schon, aber ein paar vielleicht nicht. Und in der Hoffnung, dass Sie sich darüber genauso freuen wie ich, dass es das gibt, möchte ich Ihnen jetzt möchtest du vielleicht unseren Hörern vom Paris-Syndrom erzählen. Das ist das, was ich vorhin meinte, wo ich sagte, danke, dass du mir dieses Geschenk gemacht hast, ohne es zu wissen.
Jetzt muss ich mal kurz rekapitulieren.
Du hast einen Film gedreht vor einigen Jahren in Jerusalem, genau, mit Benjamin Sadler.
Genau.
Dazu ist zu sagen, dass ihr beide super Schauspieler seid.
Und natürlich, das, kannst du auch noch gerne noch ein bisschen weiter
aus. Super Schauspieler seid, aber dass dieses Drehbuch schon mir die Haare hat zu Berge stehen lassen. Es gab nicht viele schlechte Produktionen, aber das war schon so, dass man so dachte, Mann, was ist denn, wo wollt ihr denn hin mit diesem
Film? Aber kommen wir auf das Paris-Syndrom zu sprechen. Das waren doch die jungen Japanerinnen, die, ne?
Ganz genau. Ich weiß nicht, woher kennst du das? Wo hast du das aufgeschnappt? Woher weißt du das?
Recherche. Weil ich wusste zum
Ach,
Beispiel
du
nicht.
Hast über das Jerusalem-Syndrom
genau.
Recherchiert und
genau.
Da kam es dazu.
Genau.
Willst du unseren Hörern mal erklären, was das Jerusalem-Syndrom ist?
Nee, mach du.
Dann heißt es wieder, die Rede zu viel.
Ja, ich finde das gut.
Nee, ich
höre viel lieber zu.
Mach mal. In zwei Sätzen.
Oh Gott, nein, das ist ja immer das Problem in zwei Sätzen. Also Jerusalem-Syndrom bezeichnet man, wenn sich jemand als eine Figur aus der Bibel hält und in dem aufgeht und da auch nicht mehr rausfindet. Und ähnliche Syndrome gibt es eben mit jungen Japanerinnen, die so in dieses Paris-Bild, in dieses romantische Bild verliebt sind und dann nach Paris reisen und dann emotional, psychisch zusammenbrechen, weil
das ist
nicht
so,
der Realität entspricht.
Ganz ehrlich, ich habe ja vorhin schon was gesagt, was nicht ganz PC war. Gut, dazu stehe ich. Aber jetzt, ich habe so lange immer wieder lachen müssen, als ich mich mit diesem Paris-Syndrom beschäftigt habe. Es gibt auch ein Wort dafür. Auf Japanisch heißt es, ich werde es nicht ganz akzentfrei aussprechen, Parishokogun. Wirklich, mein Isländisch ist besser. Parishokogun. Und eben tatsächlich, es hat was damit zu tun, dass sich die Erwartungshaltung der Touristen nicht deckt mit dem, was sie da vorfinden. Es betrifft nicht nur junge Japanerinnen. Ich habe recherchiert, zwischen 12 und 100 Fälle gibt es pro Jahr. Das Ganze äußert sich in Kurzatmigkeit, Schwindelgefühlen, Halluzinationen, ausgelöst eben zu dieser enttäuschten Erwartungshaltung und der Sprachbarriere. Und dazu kommen dann noch, wie es heißt, die aggressive Ungeduld und der direkte Humor der Franzosen, sodass die Japaner wirklich durchdrehen und eben es zu diesem Paris-Syndrom kommt. Dann habe ich noch gelesen, bei leichteren Fällen wird das Paris-Syndrom durch Bettruhe und Hydration behandelt. Bei schwereren Fällen auch durch den Aufenthalt in einer Klinik, Klammer auf, 25% aller Fälle und durch die Heimreise. Im Jahr 2011 gab es mindestens 6 Fälle, in denen die japanische Botschaft wahrscheinlich, eine Heimreise unter medizinischer Beaufsichtigung veranlassen musste. Und jetzt mein Lieblingssatz, die Botschaft bietet eine Hotline bezüglich des Paris-Syndroms an, die 24 Stunden am Tag erreichbar ist. Wunderbar. Da freue ich mich noch ein Jahr drüber, dass es sowas gibt, oder?
Wie furchtbar.
Ach komm, jetzt versuch aber hier nicht so empathisch. Du hast dich eben auch amüsiert.
Was? Ich habe nicht gelacht.
Gut, okay. Nehmen wir einfach mal auf den Rest der Welt Rücksicht und bedauern wir alles. Und dann ist es nämlich alles ganz langweilig, wenn man über nichts mehr lachen kann. Aber gut, dann siehst du schon, wie diese Sendung. Pass mal auf, Eva Cassidy.
Oh ja.
Hast du mitgebracht? Mhm. Wayfaring Stranger.
Das ist ein Song, den habe ich ausgewählt, weil er mir in einer bestimmten Phase meines Lebens sehr viel Kraft gegeben hat und manchmal immer noch tut. Ich war damals in Bremen am Theater und hatte für mich das Gefühl, dass ich da weg muss, weil ich war 3 Jahre da und habe ganz viel spielen dürfen und es war eine ganz wunderbare, intensive Zeit, aber ich hatte das Gefühl, ich bin leer gespielt, ich kann einfach nicht mehr, bin irgendwie leer und hatte aber kein neues Engagement oder niemand, der irgendwie gesagt hat, komm, wir machen was zusammen. Gedreht hatte ich eh noch nie, wusste also nicht wohin, aber es war einfach nur so ein Gefühl, dass ich wusste, ich muss jetzt irgendwie einen neuen Schritt wagen. Und meine erste Idee war eigentlich nach Paris zu gehen und Französisch zu lernen und mich einfach mal wieder in eine totale Unsicherheit zu begeben und mal gucken, wohin mich das Leben so trägt. Und dieser Song hat mich da einfach sehr bekräftigt und bestärkt in diesem Gefühl, eben dieser
diesen Break einsam, ruhig machen zu können.
Diese einsame Reisende zu sein und es wird sich schon alles richten. Also die Suche ist gut.
Du bist aber nicht nach Paris gegangen, es war sozusagen die Flucht in Gedanken.
Na, ich war kurz in Paris und habe schon mal geguckt, wo ich Sprachunterricht nehmen kann und Leute getroffen, wo ja. ich eventuell arbeiten könnte und dann kam das Angebot, nach Zürich zu gehen, ein Stück dort zu machen. Und dann, als ich dort war, kam dann das Angebot, Emmas Glück zu drehen. Also da kam eins zum anderen. Es war dann auch eine Reise. Ne? Es hat mich erst in die Schweiz und dann
ja.
plötzlich ganz woanders.
Ja, das Triebel, die Schauspielerin, ist heute hier zu Gast. Und in Anmoderation sozusagen des vorherigen Songs von Eva Cassidy hast du von Emmas Glück gesprochen. Das war der erste Film, den du gemacht hast.
Mhm.
Und gleich so ein dickes Ding
mhm.
mit Jürgen Vogel.
Mhm.
Der hat einen sterbenskranken Menschen gespielt, ein bisschen durchgedreht. Ich glaube, er kam mit Geld, mit 20.000 Euro mhm. oder so und einem alten Auto auf deinen Hof.
Mhm.
Du bist eine Bäuerin gewesen.
Mhm.
Eine Schweineflüsterin.
Genau. Einsam und der Hof war verschuldet. Und dann kam gleich Mann und Geld auf ihren Hof.
Erstens, was für eine schöne Idee. Das ist ein schönes Drehbuch gewesen. Und ihr habt auch sehr gut miteinander harmoniert. Und das ist natürlich auch klasse, wenn man, ich will es jetzt nicht Ticket nennen, es war, aber vielleicht war es doch eine Art Ticket, weil Filme mit Jürgen Vogel, wenn das jetzt so deine Premiere ist, dein erster mhm. Film, du hast eine Hauptrolle an der Seite von Jürgen Vogel, kriegt so ein Film natürlich auch von vornherein schon mal eine andere Bedeutung.
Mhm.
Bewähren musst du dich dann natürlich immer noch, aber das hast du ja.
Mhm.
Du hast dich auch sehr gut vorbereitet auf diesen,
ja.
auf diesen Film.
Ja, ja, stimmt. Ich habe ein Praktikum auf dem Biobauernhof gemacht. Genau, habe mich schlau gemacht, wo ich das machen könnte und habe mich beworben und dann hat es auf dem Naturlandhof Bühning dann geklappt und da war ich glaube, 5 Wochen und habe dann Ställe ausgemistet und einfach jeden Tag mit den Schweinen verbracht und körperlich, also ich wollte einfach wissen, wie sich das körperlich anfühlt, da anzupacken und ich war so erledigt abends und morgens habe ich gedacht, ich kann nicht mehr aufstehen.
Wie weit bist denn du da gegangen? Hast du da übernachtet, richtig? Oder bist
ja,
du schon immer in deine Mucki-Wohnung gefahren und bist dann am nächsten
in
Morgen
in meinem tolles
so
Hotel, meinst du, in meinem Wellness-Hotel?
Nach dem Latte erstmal in den Stall fahren?
Nein, ich habe da gewohnt und bin richtig mit denen 5 Uhr morgens aufgestanden und erstmal Tiere füttern und dann irgendwann um 9 frühstücken und so. Ja, ja, war auch mit beim Schlachthof. Ich habe alles mitgemacht.
Hast du mal geschlachtet?
Nee.
Also wie du mich anguckst, ich meine, deine Rolle ist so, dass du diese Tiere sozusagen in Liebe zu Tode streichelst und dann das Messer zückst und ihnen dann die Kehle durchschneidest.
Ja, aber das ist ja nur Film, das war ja auch nicht echt. Ich würde niemals außer vielleicht eine Mücke töten, aber ansonsten nicht. Nee, das könnte ich gar nicht.
Wie ist das eigentlich mit Buddhisten? Dürfen die Mücken totschlagen oder müssen die rausquatschen aus dem Fenster?
Du fragst mich, weil du glaubst, dass ich Buddhistin bin, oder?
Naja, du hast eben so diese Zäsur, bevor du Mücke gesagt hast, war schon so, dass ich dachte, du checkst kurz, ob du das mit deinem Gewissen vereinbaren mhm. kannst.
Aber bei Mücken habe ich damit kein Problem. Aber ich weiß nicht, wie es bei Buddhisten ist. Wahrscheinlich dürfen sie es nicht, müssen sie einfach
raus
stechen lassen.
Föhn. Und bist du Spinnenphobikerin?
Eine Phobie habe ich jetzt vielleicht nicht, aber ich finde sie eklig. Aber Schlangen finde ich auch eklig.
Zurück zu, jetzt habe ich voll den Faden verloren. Es ging um den...
Emmas Glück, ne?
Ja, genau, um Emmas Glück. Ach so, genau, ums Schlachten.
Ja.
Denn wir haben ja schon vorher über das Angeln gesprochen, dass du dabei irgendwie verdrängt hast. Denn ich würde schon gerne wissen, ob du damals auch so Fische, wenn man angelt, muss man mit diesen Fischen ja irgendwas machen.
Nee, ich habe sie nicht getötet. Wenn ich mal einen geangelt habe. Vielleicht habe ich mal einen geangelt, aber den habe ich nicht getötet.
Nee, es könnte, sondern jemand anders? Genau. Oder hast du die dann zurückgeworfen?
Ich habe mal doch... Dorsche habe ich gefangen. Aber ich habe sie nicht selber getötet.
Genau. Aber du hast sie weitergegeben zum Töten.
Ich habe sie weitergegeben sozusagen. Zum Töten und ich habe sie auch gegessen.
Okay. Hm.
Aber ich esse zum Beispiel heute, außer Fische, keine Tiere mehr. Also, genau.
Nichts, was Augen hat.
Na, Fische haben ja auch Augen.
Ja, ansonsten nichts, was Augen hat wahrscheinlich. Und deine Söhne, die jetzt gerade...
Die essen Fleisch, die brauchen das.
Wollte ich gerade sagen, ja, die im Aufbau sich befinden noch.
Die lieben auch Fleisch, die brauchen das. Aber bei mir ist das gar nicht... Also es ist eine Entscheidung gewesen, weil ich einfach merke, dass es mir gut tut. Es nicht zu essen.
Wie ist denn eigentlich das moderne Catering bei Filmsets? Man muss jetzt davon ausgehen, dass viele Radio 1-Hörer auf so einem Filmset noch nicht waren. Hm. Unter Umständen, also ich weiß von einem Freund, der Maskenbildner ist, da gibt es solche und solche Momente. Es gibt ganz...
Fantastische
Catering. Auch schon so Bio, gibt es da auch schon so Smoothies? Also ist diese Branche auch so, dass man da inzwischen schon so vegan und ist man da schon darauf eingestellt, dass Schauspieler sich bevorzugt so ernähren?
Ja. Nicht grundsätzlich, aber gibt es. Vor allem, ich bin vegan, also ich muss das ansagen.
Vegan auch noch? Mhm, zeig mir deine Schuhe. Zeig.
Meine Schuhe? Nein, ich esse vegan.
Guck mal, hier ist doch Leder, ne?
Ja.
Ist es nicht so, das streng genommen, der Veganer?
Aber ich bin kein streng, weil ich esse ja auch Fisch. Und ich bin nicht Veganer, weil ich alles verpöne, was mit Tieren zu tun hat, sondern weil ich einfach, wenn ich das nicht esse, merke ich, dass es mir besser geht.
Auch kein Milch, Eiweiß, also so das, kein...
Genau,
so,
also mit Milch.
Reismilch und...
Hafermilch.
Hafermilch.
Um genau zu sein, ja.
Und schmeckt dir das auch?
Ja. Hm. Ich habe einfach gemerkt, also ich war jahrelang zum Beispiel in der Zeit in Bremen, war ich immer krank. Ich hatte immer entzündete...
Mandeln.
Ich habe jeden Tag eine Riesenportion Quark gegessen. Und habe gemerkt, dass es mir eigentlich immer schlecht geht. Dann haben sie die Mandeln rausgenommen und ich habe gemerkt, aber irgendwann mal die Milch weggelassen. Und da bin ich drauf gekommen, es tut mir einfach nicht gut. Und diese Entzündungsprozesse durch diese Milch verschleimt halt der ganze Organismus. Und als ich aufgehört habe, ist das jetzt auch nicht so...
Nee, ich finde das super. Und es ist ja auch hier Radio für Erwachsene. Und ja. Es gibt bestimmt 10% Glutenallergiker, 30% Laktose... intolerante Zuhörer. Jeder hat ja heute irgendwas. Also insofern ist das jetzt irgendwie gerade voll im Thema.
Ja, aber ich will mich gar nicht irgendeinem Trend anschließen. Ich habe nur gemerkt, es tut mir gut. Ja? Meine Haut ist besser geworden, seitdem ich das alles weglasse, die tierischen Fette. Es ist einfach gut. Mir geht's gut. Ich fühle mich irgendwie kräftiger, gesünder.
Ich habe jetzt neulich gelesen, dass Milch ja sauer ist. Hm. Also ne, sauer im Sinne von basisch oder sauer. Und dass der Körper, um dieser Säure entgegenzusteuern, Kalzium aus den Knochen nimmt, um das irgendwie basisch zu machen oder zu neutralisieren. Mhm. Habe ich das jetzt richtig wiedergegeben? Ich glaube schon. Mhm. Und das deswegen, ja im Grunde, man denkt ja immer, man sollte Milch trinken, ganz kalziumhaltig und gut für die Knochen und so, dass das eigentlich so gar nicht stimmt. Aber es ist wahrscheinlich auch so eine Halbweisheit. Damit möchte ich den Hörer jetzt nicht noch zusätzlich verunsichern.
Wurde dieses Knurren eigentlich gerade gehört?
Aber es war ja kein Knurren, das war ja so, guck mal, sie ist total entspannt und hat sich hier ausgestreckt, weil der Fußboden so kratzig ist und das findet sie sehr super angenehm hier.
Nicht ich,
mit der Hund. Mit deinen Füßen ja auch, mit deinen Socken hier. Electric Guest hast du mitgebracht, This Head I Hold, das ist so ein Tanzlied wieder, ne, Tanzmaus.
Ganz genau, also der Song hat irgendwie, oder das Lied hat, keine Geschichte, die ich dazu erzählen kann, sondern einfach das höre ich ab und zu einfach zum Tanzen in meiner Wohnung.
Radio 1. Hörbar Rust.
Ja, die Schauspielerin Jördis Triebel ist heute hier zu Gast. Das ist die letzte halbe Stunde der Hörbar Rust. Und ich habe Ihnen Moni Love mitgebracht. It's a Shame. Moni Love, It's a Shame. Zu Gast ist heute die Schauspielerin Jordis Triebel. Du warst 12, als die Mauer fiel, aber das eine hat mit dem anderen wahrscheinlich nichts zu tun.
Welches?
Du hast, naja, es gibt ja Leute, die behaupten, sie hätten die Mauer zum Einsturz gesungen, zum Beispiel. So, David Hasselhoff hat, glaube ich, hat er nicht
Gott, auch. Da ich sofort dieses furchtbare
Bild. Mit dem Cheeseburger.
Nee, mit den zwei Möpsen. Er nackt mit den zwei Möpsen vor sich. Kennst du dieses Bild?
Nein.
Oh, das ist so grauenvoll. Da muss ich immer dran denken.
Nackt und zwei Möpse?
Ja, das ist ganz bekannt. War, glaube ich, sogar in der Bravo, oder? Als Riesenposter.
Ach, du liest die Bravo?
Ja, heute noch natürlich. Nein, damals.
Ach, damals war er schon so.
Aber das kann man im Netz finden. Also dieses Foto ist ganz bekannt.
Nee, ich weiß nicht, ob ich es suchen wollen würde. Aber kennst du dieses bewegte Material, das seine Töchter, glaube ich, von ihm aufgenommen haben, wo er so ein Cheeseburger isst und total betrunken ist?
Aber das ist ja heute, ne? Also das war
heute nicht, aber vor ein paar Jahren, genau.
Also ich kenne es nicht, aber ich habe davon gehört.
Also du warst 12,
ja.
Die Mauer fiel.
Ja.
Und tja, nun könnte man sagen, hat sich deine Familie gefreut oder eher nicht. Und es war so, dass du von einer großen Verunsicherung in einem Interview mal gesprochen hast. Mhm. Also auch mit einer Angst, dass du eine Unsicherheit hattest und eine Angst vor dem, was kommt. Das ist ja dann oft so, dass sich dann die Angst der Erwachsenen auf ein Kind überträgt. Denn ein Kind könnte ja jetzt auch sagen, super, ich kriege jetzt einen Scout-Schulranzen. Na, hast du dich ja wahnsinnig gefreut. Erstmal kauft man sich so Sachen, die man vielleicht entbehrt hat. Wie sah es aus in der Zeit?
Ich glaube, dass viele aus dem Westen, die mich befragen, wie es mir zu der Zeit ging, immer sehr erstaunt sind, dass ich eben nicht beschreibe, boah, das war so ein Befreiungsschlag und endlich waren wir frei und durften reisen und so. So ist meine Erinnerung nicht und so ist auch mein Gefühl an die Zeit überhaupt nicht. Also das ist schon, weil, also ich war 12 und Wochen vor dem Mauerfall gab es eben noch Ärger in der Schule, weil ich auf diese Demonstration mit meiner Mutter gegangen bin. Und als die Mauer dann gefallen war, war dann überhaupt nicht mehr die Frage danach. Und das ganze Schulsystem war einfach jahrelang total chaotisch. Keiner wusste mehr, was er eigentlich unterrichten sollte. Einfach all die Werte, die man halt, ob jetzt gut oder schlecht, ja, was einfach auch so der Halt war. Also es war ja das Land, aus dem ich kam, ja, war plötzlich einfach auseinandergebröselt. Und meine Eltern.
Hilf mir mal, auf welche Werte spielst du an?
Also mit 12 ist es ja so, dass ich kann einfach nur dieses Gefühl beschreiben von dem Land, in dem ich groß geworden bin. Durch meine Mutter war ich halt viel mit Künstlern zusammen, mit vielen Intellektuellen. Woran ich mich erinnere, dass es im Gegensatz zu heute, dass wir viel einfach mit anderen Familien zusammen gemacht haben, immer zusammen waren, gereist sind, Ausflüge gemacht haben, dass das Leben einfach miteinander stattfand. Und wenn ich eben von Pankow, von den Konzerten, da hat man sich halt getroffen, das war einfach so ein, weiß nicht, da war auch so eine ungeheure Energie, eben dadurch, dass der politische Druck auch so groß war dieses Gemeinschaftsgefühl untereinander zwischen den Künstlern und Intellektuellen wahnsinnig groß. Man hat viel diskutiert, viel geredet, war viel zusammen und das war irgendwie so fruchtbar. Und man hat sich gegenseitig auch so viel geholfen. Aus nichts wurde einfach dann was gemacht, ja. Und das ist so dieses Gefühl, was dann plötzlich weg war. Plötzlich war jeder so auf sich alleine gestellt und versuchte irgendwie klarzukommen in diesem neuen System.
Warum hat man sich da nicht weitergeholfen, gerade dann, wenn man auf sich selbst gestellt ist und vorher die Vorteile der Gemeinschaft so sehr kennengelernt hat? Warum rückt man dann nicht erst recht zusammen?
Tja, das ist eine große Frage. Ich weiß es nicht.
Weil ich, klar, als Westdeutscher, ich könnte dir zum Beispiel diese Frage, habe ich jetzt gerade gedacht, umgekehrt so gar nicht beantworten, wie die Stimmung in unserem Land war. Ich könnte dir vielleicht sagen, da war gerade eine Waffenmesse und da waren die politisch aktiv waren, auf der Straße oder so. Aber ich könnte dir jetzt nicht die Stimmung des Landes, in dem ich groß geworden bin, also die Bundesrepublik Deutschland, da könnte ich dir jetzt gar nichts drüber sagen, sondern nur über, klar, Familie oder ich bin damals ausgezogen oder ich habe mich gestritten oder was weiß ich. Und wenn du jetzt von dieser Nähe sprichst und dieser Vertrautheit. Ich will dich da auch nicht überführen. Ich will da auch nichts irgendwie herauskitzeln oder so. Ich will es nur etwas besser verstehen, denn dass die Gemeinschaft plötzlich weg war oder sich aufdröselte, das kann man ja nun einer Staatsform oder so einer Mauer oder so einer veränderten politischen Situation nicht unbedingt ankreiden. Oder doch? Das Familiäre, das Nahe, das Persönliche. Wenn sich das verändert hat.
Na, ich finde doch, weil ich glaube, was halt bis heute sogar vielen DDR-Bürgern so geht, ist, dass sie sich einfach nicht respektiert genug fühlen, sondern dass sie ihre Vergangenheit irgendwie, das neue System, die einfach so überstülpt wurde, ja, und das alte einfach nichts mehr wert war. Also fast nichts, was aus der DDR kam, kommt, auch an Gedanken, war ja irgendwas wert dann auch danach. Und ich glaube, das ist das, auch diese Art von Selbstbewusstsein, die viele Menschen aus dem Westen einfach mit der Muttermilch so aufgesogen haben. Ja, selbst an der Schauspielschule, als ich angefangen habe, habe ich einfach gemerkt, dass die jungen Leute aus dem Westen einfach so eine Selbstverständlichkeit an den Tag gelegt haben. Und so war ich gar nicht. Ich war irgendwie viel, weiß auch nicht, musste mich immer nicht so in den Vordergrund stellen. Also, ja. Und ich weiß auch, dass meine Eltern das immer beschrieben haben, als sie dann versucht haben, neue Arbeit zu finden, dass sie einfach gesagt haben, sie scheitern daran, sich selbst irgendwie verkaufen zu müssen. Musste man vorher nicht. Man konnte einfach nachweisen, was man konnte, wurde dafür respektiert.
Würdest du sagen, dass du heute, du bist jetzt 37, kannst du zuordnen, wer im Osten und wer im Westen immer noch sozialisiert wurde? Das kannst du sehen. Und gibt es auch positive Eigenschaften, die wir Wessis haben, die du erkennst? Oder ist es schon das, was dir aufstößt, wo du merkst, siehste, das genau das mag ich nicht?
Na, so und so. Also ist es natürlich, ich will überhaupt nicht mit diesem Schubladen denken, ja. Also ist jetzt auch nicht, sobald ich jemanden kennenlerne, sofort sortiere ich. Dafür war ich, glaube ich, damals auch einfach zu jung. Natürlich, das kann man eben, es ist so schwer zu beschreiben, weil es natürlich dann immer gleich so um Schubladendenken geht. Ja, aber ich zum Beispiel habe viele Freunde aus dem Westen, wo ich einfach merke, ich habe zum Beispiel keinen Background, der jetzt finanziell gut aufgestellt ist. Im Gegenteil, meine Mutter arbeitet am Theater und kann wirklich jeden Monat gerade so ihre Miete bezahlen und fragt sich, wie sie dieses Jahr überhaupt ihren Urlaub bezahlen kann. Und Freunde aus dem Westen, da haben die Eltern Geld und kaufen denen ein Haus oder geben denen jeden Monat irgendwie Geld mit dazu. Das ist irgendwie so eine ganz andere Selbstverständlichkeit. Und natürlich macht das was mit einem, ja, wenn man irgendwie so...
Wobei du ja aber auch weißt, ohne das jetzt kleinreden zu wollen, du hast sicherlich recht und prozentual wird es da mehr, auch finanziell, mehr Background geben, ganz klar. Aber ich kann dir auch Freunde aufzählen, die überhaupt keinen guten, positiven,
das sage ich ja,
finanziellen Background haben. Ne? Das ist ja... Deine Söhne sind ja noch sehr jung. Gelingt es dir trotzdem, ihnen, oder bist du schon dabei, ihnen was von der DDR zu erzählen, von dem Land, aus dem du kommst? Wie machst du das?
Na, ich erzähle, ich bin in einem Land groß geworden, was es nicht mehr gibt. Und ich versuche...
Und was kommen dann für Fragen? Wo ist das überspült worden vom Meer? Oder, ich meine, wie stellt sich ein Kind vor, ein Land, das es nicht mehr gibt? Das löst sich ja nicht in Luft auf. Was für Fragen stellen sie dir, deine Söhne, dazu? Oder nehmen sie das einfach so hin? Das war mal da und jetzt ist es weg.
Nee, die stellen schon Fragen. Ich erzähle denen halt von der Mauer, dass es eine Mauer gab und dass wir eben da nur in bestimmte Länder reisen durften und dass es bestimmte Dinge gab, die es heute nicht mehr gibt. Sei es also bestimmte, zum Beispiel ein paar Süßigkeiten, die gibt es ja heute noch. Und dadurch, also darüber kommen wir dann darauf. Und dann gibt es zum Beispiel... wäre auch eine gute Überleitung. viel Musik aus meiner Kindheit, die ich, also wo es mir sehr wichtig ist, das meinen Kindern mitzugeben. Gerhard Schöne zum Beispiel oder Reinhard Lakomi oder die ganzen DDR-Märchenplatten, mit denen ich groß geworden bin, wo ich einfach sehe, dass in einfach Unterhaltung für Kinder viel mehr investiert wurde. Also dass es auch viel wichtiger war und viel liebevoller gestaltet, als es heute ist. Und das ist etwas, was ich unbedingt rüber retten will in die Kindheit meiner Kinder.
Du bist sehr aktiv dabei. Es gibt nämlich ein neues Projekt, von dem du jetzt mal erzählen musst. Deswegen sagtest du auch eben, es ist eine gute Überleitung.
Genau. Ja, es ist eine CD rausgekommen, die heißt Gute Nacht, Sterne. Und hier steht 10 Prominente lesen und singen Betthupferl für kleine Ohren. Ich wurde gefragt von dem Produzenten Peter Hoffmann, ob ich nicht Lust hätte, da mitzumachen. Erst hieß es, ich kann eine Geschichte meiner Wahl vorlesen. Und dann hat er gesagt, ich könnte auch ein Lied schreiben. Und da habe ich gesagt, habe ich schon immer vor. Ich weiß nur nicht, ob ich das kann. Und dann hat er gesagt, dann komm zu mir nach Lüneburg. Ich habe da ein Studio und dann lade ich noch einen Musiker dazu ein und eine Texterin und dann setzen wir uns einfach in den Garten und gucken mal, was kommt. Und dann habe ich überlegt, was könnte das Thema sein und habe an meine Jungs gedacht, die halt sehr wild sind und abends oft aber Angst vor dem Einschlafen haben. Und da ist das Lied entstanden von Sebeljur, aber ich glaube, es heißt jetzt, wenn Piraten
wenn
schlafen.
Piraten schlafen, genau. Und das ist jetzt sozusagen das Lied, das du gemacht hast, das ist dein Lied.
Ja, da bin ich auch ganz stolz drauf. Ja.
Wie schön ist das denn? Gute Nacht, Sterne heißt diese CD mit verschiedenen Prominenten. Wir haben jetzt gerade eben den Beitrag von Jördis Triebel gehört. Mit dabei sind unter anderem Heike Mackert, Benno Fürmann, Axel Prahl, Markus Lanz, Ben Becker, Anna Thalbach, Inka Friedrich. Also, wir verlosen auch zwei signierte Exemplare. Ich sehe hier dieses, da haben sie dich nicht mal aufs Cover geholt, sag mal.
Doch hinten.
Na, hinten, ja.
Ja, ganz als Letzte. Ich weiß auch, also das verstehe ich auch nicht, aber...
So, und dieses Musikmachen, du hast vorhin schon gesagt, du hast ein Klavier, du hast jetzt gerade gesungen, du hast deinen ersten Song komponiert, wenn man so will, und du willst weiter Musik machen, hast du mir gerade gesagt.
Eigentlich will ich das schon immer, ja. Das war eigentlich, glaube ich, vor der Schauspielerei schon immer mein großer Wunsch. Ich weiß auch nicht, ich habe dann mit Schauspielerei weitergemacht. Ich hatte Gesangsausbildung habe ich auch. Hatte auch mal eine Jazzband und habe mit Marc Scheibe habe ich auch mal eine Weile Musik zusammen gemacht. Er hat auch für mich geschrieben. Was ich jetzt gemerkt habe, als wir diesen Song zusammen geschrieben haben, da im Garten von Peter Hoffmann in Lüneburg, dass das einfach viel schöner ist, wenn man zusammen Musik macht und auf etwas kommt, weil ich länger versuche schon alleine zu Hause zu irgendwas zu kommen, aber ich merke, ich verzettel mich da, ich kann das gar nicht alleine. Also das muss man miteinander machen.
Komm, wir bauen dir jetzt eine Infrastruktur. Also wenn ich jetzt wandern, rufen wir dazu auf. Was brauchen wir? Also nach dem Baukastensystem. Du bist Sängerin, Frontfrau?
Ja.
Gut. Brauchst du einen Klavierspieler oder bist du selbst bald so fit?
Nee.
Wie, was, nee?
Nee, bin nicht bald so fit.
Okay, also wir brauchen einen Klavierspieler.
Genau.
Was möchtest du noch haben?
Naja, es muss schon jemand sein, der auch mir beim Texten helfen kann. Also jemand, der einfach komponieren kann. Bass ist natürlich auch immer gut.
Wollen wir es der Einfachheit halber so halten, dass es vielleicht schon eine Band gibt, so Leute, die so ein bisschen zusammen jammen immer wieder und denen vielleicht eine Frontfrau fehlt?
Ja.
So, dann hat man nämlich schon mal so eine Gruppe zusammen. Sonst musst du wie bei Fame oder in irgendwelchen anderen Musikfilmen, musst du sonst die so nach und nach zu dir bestellen, angucken, begutachten und sagen ja oder nein und dann deine Band selbst zusammenstellen. Das ist ja auch schwierig. Wenn die schon funktionieren, ist das ja gut.
Kommt drauf an, welche Richtung.
Genau, welche Richtung soll es denn sein?
Das ist die Frage.
Oh, bitte.
Also kein Heavy Metal, bitte. Ich möchte nicht ins Mikrofon brüllen. Nee,
natürlich
müssen.
Nicht. Da bist du auch wirklich nicht die Richtige. Deutsche Texte?
Wieso meine Frisur?
Nee, Kim Wilde ist deine Frisur heute eher. Und das sage ich wirklich mit einem Bewundern.
Also ich weiß nicht, müsste vielleicht eine Mischung sein. Also ich mag wahnsinnig gerne Schlager. Also zum Beispiel Manfred Krug, ja. Das mag ich wahnsinnig gerne. Wenn man in diese Richtung geht. Ich hätte auch wirklich gerne mal Lust, mit einer Big Band aufzutreten.
Ja.
Ich mag Sophie Hunger wahnsinnig gerne. Sowas in die Richtung würde ich auch gerne machen. Ich würde halt gerne mit Leuten zusammen etwas entdecken. Ich will gar nicht sagen, ich will das oder das machen, sondern dass man einfach so eine Chemie miteinander hat, guckt, was will man erzählen und dann einfach loslegt miteinander.
Gut, wenn wir jetzt also aufrufen, sei dann aber auch vorbereitet darauf, dass sich die eine oder andere Person meldet bei dir und auf die musst du dann auch reagieren.
Ja.
Ja?
Ja.
Ja. Meldet, wo denn? Wir machen es so. Schicken Sie Ihre...
Alle sollen mich anrufen.
Ja, genau. Ruft mich an. Schicken Sie bei Interesse, Sie können das auch gerne erstmal mit Ihren Leuten besprechen, eine E-Mail an hörbar@radio1.de und wir leiten Ihre Anfrage dann weiter an Jördis Triebel. Jetzt verzieht sie ihr Gesicht, jetzt versteckt sie ihre Augen. Warum, was ist denn das jetzt? Was ist denn jetzt los? Bist du jetzt doch wieder schüchtern, oder was?
Ja. Aber ist okay.
Es lief doch die ganze Zeit super.
Gut, ne? Es lief gut.
Mann, jetzt sind wir auch im Grunde schon am Ende. Während ich mir jetzt noch ganz schnell eine Gewinnfrage aus den Fingern sauge für die CD Gute Nacht Sterne, die Sie natürlich auch käuflich erwerben können, erschienen bei Sony Music, jetzt gerade erst 2015. Und ein schönes Booklet auch noch und so, ist ganz süß gemacht. So.
Ja. Ist wirklich schön, meine Kinder mögen die sehr.
Haben die ein Zimmer, 3 und 6?
Nee, jeder eins.
Und musst du dann in jedes Zimmer abends gehen und dann erst den einen und dann den anderen mit diesem, nee, diesem Lied oder mit dieser...
Nee,
oder?
Wir machen das so, einer darf entscheiden, welche Gute-Nacht-Geschichte und der andere darf das Hörspiel aussuchen und am nächsten Abend andersrum.
Und wer entscheidet, in welchem Zimmer es stattfindet?
Ach so, nee, das ist immer nicht die Frage. Da, wo es gerade
angemütlich ist. Okay, alles klar. Du erzählst uns jetzt, warum wir als letztes hören Ludovico Einaudi.
Ach, der ist einfach, ich weiß gar nicht, wo ich den zum ersten Mal gehört habe, der ist einfach meine Meditationsmusik. Also sobald die Musik erklingt, geht der Fahrstuhl runter und ich bin entspannt. Es ist wie ein Strandspaziergang. Das ist einfach wundervoll.
Okay. Du bist ja nun wirklich gut im Geschäft und bekommst viele Angebote und trotzdem weiß ich, auch von anderen Schauspielkollegen von dir, es gibt immer so Leute, mit denen man besonders gern zusammenarbeiten möchte. Und mit denen sich irgendwie die Wege nicht überkreuzen, aus welchen Gründen auch immer, aber du bis jetzt noch nicht überkreuzt haben. Und du hast vor Jahren mal gesagt, dass du gerne mal einen Anruf bekommen würdest von einem Regisseur. Mhm. Wie dieser Regisseur heißt, muss jetzt gleich der Hörer beantworten. Er hat diese wundervolle, harte, tolle Serie Im Angesicht des Verbrechens gemacht. Mhm. Hat sich dieser Regisseur inzwischen bei dir gemeldet?
Nein.
Das gibt's doch wohl nicht.
Nein.
Mit dem könnte ich mir das nämlich auch sehr gut vorstellen. Der würde dich auch richtig, richtig fordern, glaube ich, oder ihr euch gegenseitig. Also, bitte schreiben Sie den Namen des Regisseurs in Ihre E-Mail und schicken Sie die an hörbar@radio1.de und auch gleich Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse dazu, damit wir Sie benachrichtigen können, falls Sie gewonnen haben. Und diesem Regisseur von Im Angesicht des Verbrechens möchte ich mal sagen, ey, worauf warten Sie denn bitte? Rufen Sie an und wenn Sie die Telefonnummer von Ihnen nicht haben, dann schicken Sie uns eine E-Mail, wir leiten es weiter.
So, vielleicht kann er auch ein Instrument spielen.
Das wäre auch toll. Gut, ich wünsche Ihnen noch einen schönen restlichen Sonntag. Tschüss, Jördis.
Tschüss, vielen Dank.
Und ganz kurz Teasing in eigener Sache. Nächsten Sonntag kommt der neue RBB-Tatort-Kommissar Marc Waschke zu uns, der mit Merit Becker ermitteln wird. Und wir haben ganz tolle Gäste. Lea Streisand kommt, dann Ostersonntag der regierende Bürgermeister Michael Müller und danach haben wir noch Herbert Grönemeyer zu Gast. Also wir haben wirklich tolle Gäste jetzt in der Hörbar. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin. Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.